Beim letzten Mal haben wir über verschiedene Sichten von Sexualität gesprochen, die wir in der Gemeinde auch haben. Wir haben darüber gesprochen, dass einige denken, dass es etwas Dreckiges ist. Wir haben darüber gesprochen, dass einige vielleicht auch denken, dass es etwas Unwichtiges ist, weil der Herr ja bald wiederkommt. Oder aber wir haben auch darüber gesprochen, dass der ein oder andere es nicht ganz so ernst damit nimmt und vielleicht denkt, dass wir als Christen doch ein bisschen offener sein sollen. Wir leben ja aus Gnade heraus. Aber wer hat sich schon mal von euch mit Gottes Plan wirklich für Intimität auseinandergesetzt? Ich rede jetzt nicht davon, was wir beim letzten Mal gemacht haben, was die sündhafte Seite ist, wie unser Herz das wirklich verformen kann, wie der Missbrauch von Sexualität ist, sondern was Gott für eine positive Sicht darauf hat. Ich möchte mal mit einer kleinen Umfrage anfangen. Wer von euch hat schon mal eine Predigt über das Thema gehört? Gut, ist schon mal ein guter Teil. Wer von euch hat selbst schon mal vielleicht mit einem Ehepartner zusammen oder in der Ehevorbereitung, das Hohelied studiert? Das wird schon mal weniger. Jetzt mal ganz offen gefragt, wer hat denn das Hohelied dieses Jahr schon gelesen? Jetzt erweitern wir das mal in den letzten 3 Jahren. Wird nicht viel mehr, oder? Wieso frage ich nach dem Hohelied? Weil eigentlich ist das ein altes Buch irgendwie, was extrem schwer zu verstehen ist, oder? Also wenn ich das lese, denke ich im ersten Moment, wovon ist hier denn die Sprache? Und wir verstehen einfach nicht, was da für Komplimente sind. Also heutzutage, liebe Männer, zieht es nicht mehr, wenn ihr eure Frau liebliche Hirschkuh nennt. Behaupte ich zumindest mal. Und ihre Haare mit den Haaren einer Ziegenherde zu vergleichen, könnte kritisch sein. Aber wenn wir uns Mühe machen, wirklich mal genau hinzuschauen, was dort steht. Und ja, man muss diese kulturelle Brücke einfach überwinden. Man muss sich mal damit auseinandersetzen, was der Schreiber damals geschrieben hat, was es wirklich bedeutet. Dann sehen wir Gottes genialen Plan für eine gesegnete Sexualität in der Ehe. Und ob du Single bist oder verheiratet bist, Gott zeigt dir, was sein Wille wirklich für Sex ist dort. Es ist praktisch sein Sexratgeber. Aber lasst mich zum Einstieg ein wenig zu dem Buch im Ganzen sagen, damit man es einfach hat, es zu verstehen. Eines der ersten Dinge, die man auf einer guten Bibelschule, nicht auf jeder, aber auf einer guten ist das eigentlich mit selbstverständlich lernt, ist, dass man lernt, wie man ein Buch auslegt. Und eines der wichtigsten Punkte dabei ist, zu verstehen, was das überhaupt für ein Buch ist. Ein Brief ist etwas anderes wie ein Gedicht oder ein historischer Text. Und das ist auch irgendwie logisch, oder? Dass das ein entscheidender Faktor ist. Und das Hohelied selbst, und das ist vielleicht keine so große Überraschung, ist hebräische Poesie. Aber es ist noch mehr als Poesie. Es ist nämlich auch Weisheitsliteratur. Und oftmals schmeißt man damit rum in der Bibelschule, wir haben die verschiedensten Kategorien genannt bekommen, Punkt. Aber was ist Weisheitsliteratur? Wir lesen in der Weisheitsliteratur, was zum Beispiel auch die Sprüche sind, solche Dinge wie, das ist der absolute Weg, der führt dahin und der andere absolute Weg führt dahin. Und wir schauen dann ins Leben und denken, ganz so passt das nicht. Wir müssen Weisheitsliteratur wirklich so verstehen, wie Gott es auch meint, nämlich, dass er uns damit weise machen will. Dass es zeigt, wie wir unser Leben mit Gott leben sollen, wie wir wirklich verstehen sollen, was sein Wille ist. Weil dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, die Sprüche zu lesen und all diese Prinzipien, die Gott uns dort lehrt, wirklich als das zu sehen, was im Leben auch wirklich das Richtige ist. Aber obwohl es eigentlich einheitlich als Weisheitsliteratur gesehen wird, ist es doch gar nicht mal so klar, was wir hier eigentlich haben. Es gibt die verschiedensten Auslegungen dazu, ob in der Kirchengeschichte oder im Hier und Jetzt. Und eigentlich kann man das in 2 Gruppen unterteilen. Die einen vergeistlichen das Ganze. Und es kann zum Beispiel sein, dass das Hohelied in Wirklichkeit von Gott und seinem Volk handelt, von dem Messias und Israel oder auch von der Gemeinde und Jesus. Und das findet man sehr oft. Es gibt dann einige darunter, die sagen, ja, es ist ein historischer Bericht und wir müssen es typologisch, das heißt, wir müssen es als Bild dafür verstehen. Und andere gehen sogar hin und sagen, das ist keine historische Tatsache, das ist eine Art Gleichnis sozusagen. Aber ich finde es offen gesagt sehr schwer, das Hohelied im Grunde genommen auf das zu begrenzen. Und interessanterweise verbot auch ein rabbinisches Gesetz, dass Juden dieses Buch vor ihrem 30. Lebensjahr lesen. Und das liegt sicherlich nicht daran, wie manche argumentieren wollen, an ihrer Schwierigkeit. Also wenn ich das Buch Prediger lese, wenn ich Jesaja oder Hesekiel lese, das Hohelied war für einen Juden sicherlich nicht das Schwerste. Weil er hat es damals verstanden, was es bedeutet, seine Frau liebliche Hirschkuh zu nennen. Das hat damals funktioniert. Es lag daran, dass die Sprache, die hier drinnen ist, viele wahrscheinlich heute auch rot werden lassen würden, wenn sie es wirklich so verstehen, wie es damals gemeint war. Aber gar nicht mal aus schlimmen Gründen, sondern weil es wirklich intim ist. Es geht um eine sexuelle Vereinigung zwischen zwei Verliebten hinterher und wie sich das durch ihr Leben zieht. Und die ganzen Einzelheiten bringen mich ganz weit davon weg, auch nur im Entferntesten daran zu denken, das zu vergeistlichen. Wir finden hier so viele klare und praktische Blicke auf die Ehe und Intimität. Lasst uns direkt mal Hohelied 1 aufschlagen, wenn ihr eine Bibel habt. Ansonsten, Christian bringt euch auch gerne eine, sicherlich noch, wenn ihr keine habt. Hohelied 1. Ist relativ in der Mitte der Bibel. Hohelied 1 und wir lesen dort Vers 2. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Hier spricht Sulamit, das ist die Frau in der ganzen Geschichte, von den Küssen ihres Geliebtens und auf den Vorgeschmack, worauf sie sich freut, auf diese Liebe, dass sie besser ist als Wein, woran man sich berauschen kann. Und jetzt kann man sagen, gut, lieber Peter, ist ja schön und gut, an Liebe, da gibt es so viele Facetten, woran man sich berauschen kann. Das ist doch gar nicht so klar. Wir lieben unsere Eltern, wir lieben unsere Kinder, wir lieben die Geschwister in der Gemeinde, hoffentlich. Das sind solche Dinge, das kann man doch nicht so klar sagen. Im Hebräischen schon, genauso wie im Griechischen, und das ist das Gute. Es gibt im Hebräischen genauso wie im Griechischen mehrere Worte für Liebe. Und die beiden wichtigsten für das Hohelied sind einmal Ahaba, was so ähnlich ist wie Agape, wenn ihr das schon mal gehört habt. Eine selbstlose, freundschaftliche Liebe, wo wirklich das im Zentrum steht. Und das hat erstmal gar nichts wirklich mit Intimität zu tun. Aber das griechische Wort Eros werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Daher leiten wir das Wort Erotik ab. Und im Hebräischen gibt es auch ein Wort, was genau das ausdrückt. Das klingt erstmal lustig. Dodi heißt das. Und das steht hier. Also seine, Dodi, ist besser als Wein. Sie bezieht sich direkt darauf. Und ich finde es schwer, das einfach zu ignorieren und das dann zu vergeistlichen. Und natürlich, Intimität hat bei Weitem eine viel größere Tiefe als das rein körperliche. Aber das, was hier steht, ist eine wunderbare Liebesgeschichte, wie die meisten von euch sie wahrscheinlich nicht vermuten würden in der Bibel. Wenn wir uns damit beschäftigen, dann ist es auch sicherlich hilfreich, so einen kleinen Blick noch auf die Geschichte dahinter zu werfen. Weil für mich war das damals sehr hilfreich. Man sieht diese ganzen Dichtungen, im Hebräischen sind das Dichtungen dahinter, und man findet irgendwie nicht so richtig gut den Faden. So ging es mir zumindest. Also was ist die Geschichte hinter der Poesie? Nun, in der Geschichte besitzt König Salomo, der auch der Verfasser von diesem Buch ist, einen Weinberg in Untergaliläa. Das ist in der Nähe von Schunem. Und als er eines Tages diesen Weinberg besichtigt hat, da sieht er eine junge Frau, die gerade in dem Weinberg ihrer Familie pflegt, dort arbeitet. Und dieser König verliebt sich in diese einfache, für ihn wunderschöne Frau und fängt an, um sie zu werben. Und sie fängt an, ihn auch immer mehr zu mögen und verliebt sich in ihn und willigt schließlich ein, ihn zu heiraten. Und dann sehen wir, wie ein König richtig mit seinem ganzen Herzen in Liebe aufträgt und eine unfassbare Hochzeitsprozession dahin schickt, um sie abholen zu lassen. Wenn man das versteht, was er da aufgefahren hat, alle Achtung. Und dann holt er sie in den Palast, die Hochzeitszeremonie beginnt und dann hinterher die Feier und auch die Hochzeitsnacht, die sehr detailliert beschrieben wird, mit vielen Details. Danach lesen wir allerdings auch vom Problem in der Ehe. Das ist nicht irgendwie eine rosarote Geschichte, wo alles gut läuft, sondern wir lesen, wie sie auch in der Intimität Probleme bekommen haben. Aber wie sie auch darüber hinaus wieder zu dem zurückgefunden haben, was Gott für einen genialen Plan für Sex hatte. Und wir lesen dann im letzten Teil, wie er ihr hilft, weil sie hatte Sehnsucht nach Zuhause, diese Sehnsucht zu stillen. Und er ist dann mit ihr zurück zu ihrer Heimat gegangen und dort haben sie ihren Liebesbund erneuert und hatten sogar Sex im Freien. Das ist das, wie das Buch endet. Das ist die rote Linie im Buch. Das vermutet man erstmal gar nicht, wenn man all diese komischen Ausdrücke liest. Aber wir können wirklich sagen, dass wir hier eine Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau haben, nach Gottes Plan. Und ich habe mich beim letzten Mal auf Rosamunde Pilcher bezogen. Das ist besser. Das ist genial, was Gott hier sagt. Und wir sehen hier auch nicht, was jedes Ehepaar zwanghaft machen soll. Ihr müsst nicht immer wieder eure Ehe erneuern. Und in Deutschland ist es übrigens nicht erlaubt, als Ehepaar aktiv zu werden. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Mein Schwiegervater ist Polizist. Wenn ihr Fragen habt, gerne an ihn. Aber das hier, was dahinter steckt, ist viel mehr. Es fängt an mit zwei Singles, die sich kennenlernen und lieben lernen und den Weg, wie es sein sollte. Lasst uns mit dem Single-Sein und mit dem Verliebtsein anfangen. Was sagt dieses Lied der Lieder, dieses hohe Lied, über das Single-Sein und Sexualität? Für die, die ihr das schon mal studiert habt, ich behaupte mal, den meisten fällt relativ wenig dazu ein. Im ersten Moment findet man auch nicht wirklich viele Aussagen darüber. Wir müssen wirklich ein bisschen genauer hinsehen. Schlagt mit mir einmal Hohelied 8 auf. Das ist ganz am Ende. Hohelied 8, Vers 8 und 9. Wir lesen da: Wir haben eine kleine Schwester, die noch keine Brüste hat. Was tun wir nun mit unserer Schwester an dem Tag, da man um sie wirbt? Ist sie eine Mauer, so bauen wir eine silberne Zinne darauf. Ist sie aber eine Tür, so verschließen wir sie mit einem Zedernbrett. Hört sich erstmal komisch an. Aber hier geht es um Sulamits kleine Schwester. Und sie berät sich mit der Familie, mit der Gemeinschaft der Töchter Jerusalems, wie es ihr auch heißt. Manche Kommentatoren sagen mit ihren Brüdern, von denen auch die Rede ist, wie sie mit ihrer Schwester umgehen sollen, sobald es anfängt, dass es irgendwo dazu kommen kann, dass man um sie wirbt. Sie überlegt sich, wie kann man sich darauf vorbereiten. Und eine Sache ist sicherlich, dass wenn sie eine Mauer ist, das heißt dafür nicht empfänglich ist, dass man eine Zinne auf ihr baut. Erstmal komisch. Das heißt nicht, dass ihr, wenn jemand rein ist, ihm Hut aufsetzt oder so, sondern dass ihr ihm auch wirklich lobt und Zuspruch dafür gibt. Singles brauchen in der heutigen Zeit, bei all dem, was wir in der Welt für einen Standard haben, wirklich Zuspruch. Zuspruch, dass es sich lohnt. Zuspruch, dass es das Richtige ist. Hilfe in all den Kämpfen. Wir vergessen das oftmals, was das zum Teil für uns für ein Kampf war, wenn wir erst mal verheiratet sind. Aber es ist so wichtig, dass wir einander wirklich ermutigen, das Richtige zu tun. Das Geschenk Gottes wirklich wertzuschätzen. Und lasst mich kurz etwas darüber zusammenfassen, weil ich glaube, dass das einfach sehr hilfreich ist, vor allem wenn man alleine ist, sich darüber Gedanken zu machen, was überhaupt Sexualität ist. Wir sehen, dass es nicht dreckig ist. Gott feiert es hier in diesem Buch als etwas Gutes. Wir sehen in 1. Korinther 7, Vers 3 und 5, dass es sogar geboten ist. Schlag mit mir einmal 1. Korinther 7 auf und lass den Finger bitte im Hohelied. 1. Korinther 7. Und da die Verse 3 bis 5. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, der ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Wir lesen hier, dass es ein Gebot wirklich ist, für Ehepaare intim zu sein. Und ich habe es schon erlebt, dass Leute das hier probieren, als Totschlagargument zu nehmen, um endlich ihre Probleme zu überwinden. Das steht hier nicht. Es steht hier drin, dass man sich nicht entziehen soll. Nicht, dein Partner soll sich nicht entziehen, erinnere ihn bloß daran. Sondern es soll deine Einstellung sein. Und es ist auch, und das ist etwas, was hier so klar wird, nicht das, was wir oftmals darunter verstehen, dass es etwas ist, wo mir was Gutes getan wird, sondern es soll ein Dienst sein. Es ist etwas, womit ich meinem Ehepartner dienen soll. Es ist nichts Selbstzentriertes. Und es ist auch nicht einfach nur ein simpler Trieb, sondern es ist etwas, was Gott uns gegeben hat, um unsere Einheit in der Ehe auf eine körperliche Art und Weise auszudrücken, zu genießen und zu feiern. Es ist wirklich eine Vereinigung, die stattfindet. Und das sehen wir wenig vorher auch im 1. Korintherbrief. Im 1. Korinther 6, ab Vers 16 heißt es nämlich, oder wisst ihr nicht, dass wer eine Hure anhängt, ein Leib misst ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Das haben wir beim letzten Mal schon mal besprochen. Sexualität hat körperliche Auswirkungen, die mehr als das sind, was wir im ersten Moment sehen. Es geht tiefer. Und es wird eine Einheit, eine Vereinigung geschaffen, die Gott alleine für den Bund der Ehe geplant hat. Das ist sein Wille dafür. Ein geschützter Rahmen. Ein Rahmen, wo man sich vertraut. Und nicht, wo man sich am nächsten Morgen nicht mehr am Namen von dem anderen erinnert. Es ist etwas Wunderbares. Er hat uns etwas gegeben zum Genießen. Und liebe Singles, schätzt dieses Geschenk auch als solches. Und ja, es kann auch sein, dass ihr nie heiraten werdet. Das kann sein. Aber ich möchte etwas anderes sagen. Sex ist nicht alles. Sex ist nicht das, was dich tatsächlich erfüllen kann. Sondern es ist Jesus. Ihn brauchst du. Seine Gemeinde brauchst du. Es ist was Wunderbares. Ja, es ist ein Geschenk. Aber es ist auch nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Was das gar nicht runterspielen soll. Aber das ist nicht deine Identität. Sondern in Jesus ist deine Identität. Und wir müssen als Gemeinde auch wirklich helfen, dass Gemeinschaft da ist, dass Singles sich nicht isolieren, dass sie mit integriert werden. Und ja, dass wir auch geschlechtsintern über diese Dinge reden, dass wir auch ermutigen und sagen vielleicht, wie es bei einem selbst war. Das kann ein gutes Zeugnis sein. Ein guter Freund von mir hat mit 38 geheiratet. Wenn ihr unter 38 seid, er ist ein gutes Zeugnis, dass man es bis dahin schaffen kann. Und es gibt noch Ältere. Das ist aber etwas, was wir wirklich brauchen. Einander zu dienen damit. Du bist nicht verflucht und auch nicht weniger geliebt. Das zeigt nicht Gottes Liebe in deinem Leben, ob du einen Ehepartner hast oder nicht. Und auch nicht, wie gut dein Ehepartner ist. Sondern das Evangelium zeigt es. Und denkt auch bitte daran, wenn ihr Singles seid, es ist ein Dienst an jemand anderes. Es ist kein Selbstdienst. Und das ändert wirklich viel. Ich möchte nicht so weit gehen, dass, wie zum Beispiel einer der bekannten Seelsorger, die ich sehr schätze, gesagt hat, dass Selbstbefriedigung zum Beispiel Homosexualität ist, weil man eigentlich das wirklich mit sich selbst macht. Aber es zeigt sehr viel, wie unser Herz Dinge verdrehen kann. Es ist ein Dienst, es ist etwas Gutes. Und es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen. Und wenn ein Single um dich herum, und du das mitkriegst, es nicht ganz so ernst damit nimmt, zählt dieser zweite Teil von Hohelied 8. Nämlich, wenn jemand eine Tür ist, empfänglich dafür ist, verschließ sie. Bitte schließ die Singles jetzt nicht alle ein. Das steht hier nicht damit. Aber helft ihm wirklich damit umzugehen und ermahnt auch einander. Es ist nichts Falsches zu sagen, stopp, lieber Bruder, liebe Schwester, ich glaube, dass du da wirklich auf dem falschen Weg bist. Schau doch mal, was in Gottes Wort steht. Gott hat was Besseres als den Moment für dich. Passt einander auf in Liebe und Geduld. Und das nicht nur bei den Singles, sondern auch bei den frisch Verliebten. Weil dazu, und jetzt fangen wir an mit dem Hohelied wirklich, um einiges mehr Fahrt aufzunehmen, weil das ist eigentlich das Hauptthema im Hohelied. Das Verliebtsein, das Lieben lernen. Aber das Hohelied warnt uns immer wieder, dass Liebe auch eine Zeit hat, nämlich die richtige Zeit. Lasst uns einmal Hohelied 2, Vers 7 lesen. Und da reicht im Grunde genommen der letzte Teil. Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Dreimal finden wir diese Warnung im Hohelied. Erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Du sollst nicht, wenn du dich verliebt hast und über das Heiraten nachdenkst, in Situationen begeben, wo ihr diese Liebe, hier steht auch wieder Dodi, weckt, bevor es auch erfüllt werden kann in Gottes Bund. Es ist hier echt eine Frage der Weisheit. Natürlich kannst du mich fragen, wenn wir unter vier Augen sprechen, in der Seelsorge, ich habe alles Mögliche schon gehört, wie weit darf ich denn gehen? Kennen wir alle irgendwo, zumindest als Jugendliche. Es ist eine Frage, wie weit willst du beim sturmigen Wind an eine Klippe herangehen? Es ist auch nicht eine Frage, die ich eigentlich darauf begrenzen würde, wo fängt das Gesetz an? Sondern die Frage ist doch vielmehr, was ist das Wichtige für die Liebe hier? Was ist das, was wirklich zählt? Es geht nicht so viel darum, wie körperlich ihr werdet. Sondern die Frage ist, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, wie viel das alles kaputt machen kann? Weil dann erübrigen sich viele Fragen. Ihr begebt euch in Gefahren, je mehr ihr euch darauf konzentriert. Ihr solltet vielmehr euch wirklich kennenlernen. Weil in der Seelsorge, wenn wir mit Ehepaaren reden, haben wir selten am Anfang Probleme damit, dass sie nicht wissen, wie sie sich die Hand halten sollen oder sich küssen sollen. Aber sie kennen sich oftmals viel zu wenig, sie wissen nicht, wie sie miteinander kommunizieren sollen. Das ist das Wichtige am Anfang. Und all das andere kommt in der Zeit. Aber deswegen warnt Gott hier, zur richtigen Zeit könnt ihr das machen. Aber erweckt die Liebe nicht vorher. Erweckt diese Leidenschaften nicht vorher. Und er spricht dann im Hohelied 2, Vers 15 auch ganz klar eine Warnung aus. Dort lesen wir, fangt uns die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Weinberge sind ein Sinnbild für einen Körper. Der Körper steht in Blüte. Und man soll auf die kleinen Füchse, die genau das kaputt machen können, Acht haben. Passt auf das auf, was eure Beziehung wirklich verderben kann. Weil es ist eine ganze Menge. Es sind die körperlichen Sachen auf der einen Seite. Aber es sind auch zum Teil Umstände. Wir sollen am Anfang, wenn man sich kennenlernt, wenn man diese Liebe gewinnt füreinander, wirklich darauf achten, dass es diese kleinen Füchse nicht gibt, die all das kaputt machen. Und es gibt viel. Es ist ein Kennenlernen, was in Reinheit und wirklich ein Kennenlernen sein soll, geschehen soll. Es soll auch ein Werben in Heiligkeit sein. Schlag mit mir einmal 1. Thessalonicher 4 auf. 1. Thessalonicher 4 und wir lesen da Vers 3 bis 5. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Das kann man auch zusammenfassen mit dem Satz, gewinnt euren Ehepartner nicht so, wie die Welt es tut. Natürlich ist auch etwas Körperliches, eine körperliche Anziehung, nichts, was Gottes Plan widerspricht. Aber darauf ist es nicht reduziert, sondern fang an, wirklich den Menschen zu gewinnen. Weil das Körperliche hört irgendwann auf. Und wir fangen auch irgendwann nachher an, über die Probleme zu reden. Zuerst reden wir über die Hochzeitsnacht, aber das sind Dinge, die hinterher sehr entscheidend sind, wie eure Ehe aufgestellt ist. Was würde passieren nämlich, wenn das Körperliche wegfällt? Und dafür gibt es nicht nur an sich Probleme. Seid ihr immer noch ein Fleisch? Das sind Fragen, die ihr euch stellen müsst. Was passiert, wenn einer von euch schwer krank wird? Die wenigsten fragen sich das vor der Ehe. Und doch ist es wichtig. Aber wenn ihr wirklich diesen Weg beschritten seid, in Reinheit, in Heiligkeit, wirklich einen anderen Partner gewonnen habt, dann darfst du auch, wie unser Paar hier im Hohelied, sehen, was es wirklich bedeutet, diese Freude zu genießen. Es ist eine Freude, sich wirklich für den anderen aufzusparen und dieses Geschenk Gottes gemeinsam zu genießen. Wir haben in den ersten drei Kapiteln überwiegend wirklich diese Kennenlernsphase zwischen Salomo und Sulamit, wie sie sich dann verlieben. Aber in Kapitel 4 lesen wir dann von der Hochzeitsnacht. Und lasst uns jetzt einige Teile davon mal lesen. Zuerst Vers 1 und 2. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar gleicht der Ziegenherde, die vom Bergland Gilead herabwallt. Deine Zähne gleichen einer Herde frisch geschorener Schafe, die von der Schwemme kommen, die allesamt Zwillinge tragen und von denen keins unfruchtbar ist. Der Bräutigam ist poetisch verzaubert von seiner Braut. Er ist überwältigt von ihrer Schönheit. Und ja, es ist nicht einfach zu verstehen, wenn man sagt, die Haare sind wie die Ziegenherde auf dem Berg. Aber wenn man sich wirklich da ein bisschen reindenkt, was das für ein Bild war, wenn wirklich diese ganzen Ziegen am Berg standen, wirklich ein perfekt durchgehend schönes Bild auf der Distanz. Oder aber, was ich am Anfang ein bisschen komisch fand, was meint er damit, dass die Zähne gleich der Herde frisch geschorener Schafe sind? Okay, weiß, aber dann, dass sie allesamt Zwillinge tragen. Sie sind noch vollständig. Daran freut er sich, über ihre Schönheit. Ja, es ist vielleicht komisch. Und ja, ihr müsst eurem Ehepartner nicht jedes Mal sowas ins Ohr hauchen. Aber es ist wirklich eine Freude für ihn. Das kommt aus dem Herzen. Und es ist für damalige Verhältnisse wirklich toll. Er freut sich an den Details seiner Frau. Und er geht auch noch weiter und drückt das Verlangen dann nachher aus. Lasst uns Vers 6 und 7 lesen. Bis der Tag kühl wird und die Schatten fliehen, will ich auf den Myrrheberg gehen und auf den Weihrauchhügel. Schön bist du, meine Freundin, in allem und kein Makel ist an dir. Vers 7 verstehen wir alle. Eine gute Zusammenfassung. Aber Myrrheberg und Weihrauchhügel, bis der Tag kühl wird und die Schatten fliehen. Nicht ganz so einfach. Aber er drückt damit aus, was er für ein Verlangen hat. Weil das war damals nichts anderes, wie das Wort, was wir heute unter Venushügel kennen. Er möchte mit dieser Frau, die er so liebt, von der er so bezaubert und eingenommen ist, auch wirklich körperlich erfahren. Er ist berauscht von diesen Gedanken. Und das sehen wir auch weiter. In Vers 9 bis 11 lesen wir dann: Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt. Mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein. Und der Duft deiner Salben als alle Wohlgerüche. Honigseim träufeln deine Lippen, meine Braut. Honig und Milch sind unter deiner Zunge. Und der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon. Ich glaube, wir verstehen hier ohne viel Erklärung, dass er hin und weg ist. Und das könnt ihr lieben Männer euren Frauen auch sagen. Also ich glaube, das versteht jede Frau auch richtig, wenn ihr sagt, du hast mir das Herz geraubt. Sie hat ihm komplett eingenommen. Und in Sprüchen lesen wir, dass wir uns an der Frau unserer Jugend berauschen sollen. Das hebräische Wort dort wird normalerweise für einen Rausch mit Alkohol auch gebraucht. Es ist Gottes Plan, dass wir das auch wirklich genießen können. Und wir lesen auch hier, dass sie gut riecht und herrlich für ihn schmeckt. Für uns Männer ist das vielleicht manchmal eine Überraschung, aber Geschmacks- und Geruchssinne sind auch sehr wichtig bei der Intimität. Das gehört zu Gottes Plan. Und wir sollen es feiern, genießen. Aber es steht hier noch was anderes, ein Vers weiter, nämlich in Vers 12 dann, was auch Teil von ihrem Genuss war. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Du wirst es nie vergessen, und jetzt komme ich nochmal auf das zu sprechen, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ihr als Jungfrauen in die Ehe geht, wenn ihr vorher nicht intim wart, wenn ihr reingeblieben seid für den Ehepartner, dieses Erlebnis ist etwas Besonderes. Und liebe Familie, wenn ihr meint, Hochzeiten müssen bis 12 Uhr oder später gehen, wenn das Ehepaar um 9 oder 8 weg will, lasst es gehen. Das ist ihr Moment. Ihr lacht, es gibt auf vielen Hochzeiten solche Diskussionen. Aber auch wenn du vor deiner Bekehrung sexuell aktiv warst, heißt das nicht, dass du das nicht erleben kannst. Gott kann deine Verletzungen heilen. Die Narben bleiben. Und die bedürfen wirklich einer Arbeit, dass man an diesen Narben arbeitet. Aber die Verletzungen werden durch ihn geheilt. John Piper hat einmal dazu gesagt: Außerdem verstärkt der Glaube unsere Freude an der sexuellen Beziehung in der Ehe, weil er uns von der Schuld der Vergangenheit befreit. Ich denke hier an alle, die verheiratet sind, aber zurückschauen müssen auf außerehelichen Geschlechtsverkehr, Ehebruch, Inzest, homosexuelle Affären, jahrelange Selbstbefriedigung, Pornosucht, Petting oder eine Scheidung. Gott sagt dazu, wenn sie es ernst meinen und sich ganz seiner Gnade und heilenden Vergebung ausliefern, dann befreit er sie von der Schuld der Vergangenheit und ermöglicht ein neues, sauberes Intimleben in der Ehe. Das ist auch Teil vom Evangelium. Du und ich, wir sind Sünder. Und wir haben unsere Vergangenheit. Und auch in diesem Bereich sind die meisten von uns nicht unschuldig. Ist eigentlich keiner unschuldig. wenn wir Gottes Maßstab sehen. Und du kannst das nicht ungeschehen machen, du kannst es nicht rückgängig machen, aber du kannst umkehren, weil Gott dir Gnade anbietet, weil Gott dir Heilung anbietet, weil er am Kreuz für dich, für deine Sünden gestorben ist. Und er hat auch dort für deine sexuellen Sünden bezahlt. Das ist dort nicht ausgeklammert. Kehrt um und lasst euch mit Gott versöhnen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gib ihm dein Leben und lass dich verändern. Lass diesen Frieden wirklich über deine Vergangenheit kommen. Und ich weiß es von uns, ich weiß es von Seelsorgefällen, von Freunden, was Jesus wirklich aus unserem Leben gemacht hat. Er hat unsere Wunden geheilt durch sein Blut. Und das kannst du erleben. Vergess das nicht. Das Evangelium gilt auch hier. Aber lasst uns nochmal zusammenfassen, was diese Hochzeitsnacht eigentlich ausmacht. Sie sind begeistert füreinander. Der Fokus ist aufeinander. Die Vereinigung ist miteinander und sie berauschen sich aneinander. Und so soll eure Ehe wirklich ein sexueller Genuss sein. Es ist nichts Unreines, nichts Unbedeutsames. Es ist auch nichts, was etwas Geringeres ist als Gottes großartiges Geschenk. Es ist ein unglaubliches Geschenk der Nähe, ein wunderbarer Ausdruck von Liebe. Es ist ein Einswerden. Und genau das wird hier dann in Kapitel 5, Vers 1 auch nochmal zusammengefasst. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam. Ich esse meine Wabe samt meinem Honig. Ich trinke meinen Wein samt meiner Milch. Esst, meine Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Er spricht hier von diesem unglaublichen Genuss, die sie in der Hochzeitnacht erleben durften. Und wir haben uns nur einen Bruchteil angesehen, weil ich glaube, es ist besser, wenn ihr das selbst zu Hause im Detail studiert. Aber es ist wirklich ein Bild von reiner, und zwar rein im Sinne von heiliger, körperlicher Liebe, so wie Gott es will. Und lasst mich hier auch noch ein paar Grundsätze, die wir aus dem Hohelied lernen, direkt nennen. Unter Verheirateten ist es nichts Unreines, sondern etwas Gutes. Er will uns auch nicht einfach nur ermöglichen, dass wir uns fortpflanzen, sondern wirklich Freude damit geben. Es ist auch nichts Sündhaftes, sofern es beiden Partnern gefällt und die Bedürfnisse des anderen befriedigt werden. Wir finden im Hohelied wirklich einiges. Von Oralverkehr, einem erotischen Tanz, über Sex im Freien, wie ich schon erwähnt habe. Aber das sind nur Beispiele von diesem Ehepaar. Und ihr müsst in der Ehe euren Weg finden. Aber es ist etwas Gutes. Und wenn wir von diesen Anfängen hier lesen, so wie ich vorhin schon gesagt habe, denken jetzt vielleicht einige, ja, kenne ich von früher. Kenne ich, ist aber nicht mehr so. Der Alltag hat vieles ganz anders gemacht. Streit, Stress auf der Arbeit, die Kinder, Krankheit oder andere Dinge können ganz schnell davon ablenken, sich wirklich aufeinander einzulassen. Aber davon lesen wir auch hier in Gottes Wort. Es ist nicht einfach nur ein perfektes Bild. Lest mit mir einmal Hohelied 5, Vers 2 und 3. Ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie wieder besudeln? Salomo nähert sich hier seiner Frau an. Aber sie weist ihn ab. Und das nicht gerade sehr kreativ. Sie sagt, ja, ich bin bettfertig. Ist mir ein bisschen zu dreckig, der Boden. Ich mache dir jetzt die Tür nicht mehr auf. Das ist eine Ausrede, die vielleicht für uns sehr lustig scheint. Und wenn man mit Leuten, die Hebräisch können, spricht, es ist auch eine sehr simple Ausrede, drücken wir es mal so aus. Aber es gibt genug Dinge im Alltag von vielen Ehen, wo mit solchen Ausreden wirklich Intimität dem anderen entzogen wird. Mal ist es der Rücken, Migräne oder Müdigkeit, so wie wir es zumindest in der Gesellschaft immer wieder hören. Aber das sexuelle Begehren wird auf vielerlei Arten und Weisen weggeschoben. Wir sehen hier allerdings bei Sulamit dann einen Umschwung. In Vers 4 und 5 geriet ihr Herz dann nämlich wieder in Wallung für ihren Geliebten. Und sie will auf einmal, aber er war weg. Er war verschwunden. Und sie beginnt dann mit einer Suche nach ihrem Mann, von der wir lesen. Und dann lobt sie ihrem Mann, wie toll er eigentlich ist. Und sie bereut es. Und in Kapitel 6 lesen wir dann auf einmal, wie alles wieder gut zwischen den beiden ist. Offen gesagt wissen wir eigentlich gar nicht, was dazwischen passiert ist. Aber wir sehen, sie haben sich versöhnt und wir können das Problem, was sie hatten, verstehen. Wir hatten ja vorhin 1. Korinther 7 gelesen. Und das ist ein wichtiger Teil davon, dass wir verstehen müssen, dass Sexualität ein Dienst ist und dass man sich nicht entziehen soll, weil man auch Angriffsfläche für andere Versuchungen bietet. Aber liebe Brüder, hier ist scheinbar von der Frau die Rede. Stimmt. Wir haben eine andere Schwäche, meistens. Es geht auf beiden Geschlechtern beides. Also, ne? Ich möchte nicht sagen, dass Frauen komplett nicht das machen, was wir machen, oder dass Männer nicht auch in diese Situation kommen können wie die Frauen. Aber wir Männer haben so eine Tendenz dazu, sehr schnell bereit zu sein und aus irgendeiner Situation irgendwas schaffen zu wollen. Und die Frauen meistens nicht. Wir Männer und auch ihr Frauen müsst wirklich lernen, auf den Partner einzugehen. Lernen, was es bedeutet, diese Intimität mit dieser einen Person auszuleben. Alle anderen interessieren euch nicht. Diese eine Person. Alle anderen Ratgeber interessieren euch nicht, sondern eure Frau oder euer Mann. Salomo hätte sich hier bei Weitem mehr Zeit lassen sollen. Es ist hier nirgendwo ein Hinweis, dass er da eine halbe Stunde gewartet hat. Sondern er hat mal kurz probiert, angeklopft, alles klar, Zeit, Lust. Nee, weg war er. Wir sehen in der Hochzeitsnacht, dass er sich viel mehr Zeit gelassen hat. Wir sehen auch hinterher, dass er sich viel mehr Mühe gegeben hat. Wir müssen wirklich den anderen kennenlernen und dem anderen auch helfen, in diesem Bereich, dass wir intim werden können. Aber was wir auf jeden Fall bei den beiden sehen, ist, dass sie nicht einfach aufgegeben haben. Sie haben sich nicht darin verloren, ist schlecht gelaufen und ein Problem kam zum nächsten und es ist zu einer Spirale geworden, sondern sie haben die Dinge geklärt, sie haben die Dinge verändert. Und Gott segnet es auch, wenn wir nicht einfach aufgeben, in allen Bereichen und in dem Bereich auch. Und wir sehen das hier, dass sie trotz Rückschlägen ein wunderbar vorbildliches Ehepaar waren. Sie haben eine gesegnete Sexualität wirklich erlebt. Und nach dieser Situation, nachdem sie ihn zurückgewiesen hatten, lesen wir dann überhaupt erst noch von diesem Tanz und wie sie sich im Freien nochmal lieben. Sie feiern auch im letzten Kapitel eine Erneuerung von ihrem Bund. Und das ist das, was ich mir am Ende noch mit euch ansehen möchte. In Hohelied 8, Vers 5b bis 7. Unter dem Apfelbaum wecke ich dich auf. Dort litt deine Mutter Wehen für dich. Dort litt sie Wehen, die dich gebar. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Bei dieser Erneuerung ist das Erste, worauf sie blicken, dass sie wie ein Siegel auf dem Herzen sein sollen. Wir lesen im Hohelied insgesamt dreimal davon, was bei meiner Frau und mir auf dem Ehering steht. Nämlich, ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Das ist Ehe, einander gehören. Und daran erinnern sie sich hier gemeinsam. Und das ist etwas, was tief verankert sein soll. Er spricht dann auch hier weiter davon, dass die Liebe unfassbar stark ist, so stark wie der Tod. Und vor dem Tod kann keiner von uns weglaufen. So soll die Liebe eigentlich sein. Eine wirkliche Stärke in eurem Leben. Etwas, was euch zusammenhält. Etwas, was den anderen nicht austauschbar macht. Es ist ein Einswerden und das in allen Lebenslagen, weil hier ist nicht von Dodi die Rede, interessanterweise, sondern von Ahaba. Weil dieses Einswerden geht so viel darüber hinaus, über das, worüber wir überwiegend gesprochen haben. Es ist beste Freunde sein, in jeder Lebenslage gemeinsam wirklich durchs Leben gehen. Und dazu gehört auch der Eifer dann. Dieser Eifer ist unbezwinglich wie das Totenreich. Und das Wort kann man auch mit Eifersucht übersetzen. Wenn man einander gehört, ist es normal und richtig, in einem gewissen Maß auch eifersüchtig zu sein. Also liebe Männer, wenn ihr mit meiner Frau redet und ich euch komisch anschaue, hat ein bisschen damit zu tun. Ich achte nur darauf. Meine Frau ist übrigens nicht besser. Das ist wirklich etwas, was dazugehört und was gut ist. Es kann krankhaft werden, aber es ist gut. Und wir lesen dann auch hier, dass die Liebe eine Flamme des Herrn ist. Das ist übrigens das einzige Mal, dass wir hier Jahwe finden. Weil er möchte sich eine Sache sichern, dass er deutlich macht, das ist meine Sache, mein Geschenk an euch. Er ist der Urheber, er ist der Spender von dieser Liebe. Und dann sehen wir auch noch in Vers 7, wie kämpferisch diese echte Liebe dann ist, wenn sie aufgebaut ist, dass es nichts gibt, was sie überwältigen kann und dass sie nicht käuflich ist. Egal, was du machst, kaufen kannst du sie definitiv nicht. Im Grunde genommen ist diese Erneuerung ein Fazit über eine glückliche Ehe, ein Zeugnis über eine glückliche Ehe. Es ist ein Fazit, dass es Gott wert war, dass wir diese Geschichte haben. Es ist eine romantische Liebesgeschichte, wie sie kein anderer Autor besser schreiben kann. Und es zeigt uns seinen Plan für die Ehe und auch die Intimität in diesem Rahmen. Und wir haben gesehen, dass du als Single dich reinhalten sollst und dass wir als Gemeinde dir wirklich helfen sollen dabei. Und wir haben gesehen, dass Sexualität ein Dienst an dem anderen ist und dass es nicht nur um mich geht. Und erinnere dich daran, dass das nicht wirklich deine Identität und Erfüllung ist. Auch in der Ehe hinterher nicht. Du wirst nur enttäuscht werden. Aber lieben Verliebten, haltet euch auch rein auf diesem Weg. Weckt die Liebe nicht zu früh. Und liebe Ehepartner, genießt es. Genießt dieses Geschenk. Sucht einander zu dienen. Und schlagt die Versuchungen der Welt damit, dass ihr wirklich eine gesunde Intimität innerhalb der Ehe habt. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann komm auch zu ihm, weil all das, was in der Vergangenheit war, findet in ihm wirklich Heilung. Lasst mich zum Abschluss noch einmal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns dieses Geschenk der Ehe mit all seinen Facetten geschenkt hast, was so viel größer ist als das, was wir oft daraus machen. Was so viel mehr Freude bereiten kann als das, was wir oftmals erleben. Ich bitte dich, segne du jeden Einzelnen hier, ob Ehepaare, dass sie wirklich dieses Geschenk aus ganzem Herzen mit voller Freude neu liebgewinnen und neu annehmen. Ob Verliebte, dass sie wirklich diesen Weg gehen in Reinheit und dieses Geschenk hochhalten. Oder auch Singles, dass sie auf der einen Seite sehen, was das für ein Geschenk ist, aber dich als das größte Geschenk in ihrem Leben wirklich immer als Halt haben. Und Herr, wenn jemand dich nicht kennt, egal was seine Vergangenheit ist, lass ihn zu dir umkehren. Öffne sein Herz für dich. Amen.